Erneuter Unfall auf L511, erste Tierbestatterin in Herten und Lösung für Waldritter.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen zu Hör mal, Herten, dem Podcast der Herten Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen Harald Landgraf.
Hallo.
Und Joachim Schmidt.
Hallo.
Mein Name ist Katharina Göke. Ja, es wird schon seit Monaten, wahrscheinlich sogar schon seit Jahren, über die Einmündung zur Schärlebecker Straße auf der L511 diskutiert. Das ist ein Unfallschwerpunkt, das wissen alle Härtnerinnen und Härtner. Und jetzt hat es am vergangenen Sonntag dort wieder gekracht. Harald, was ist da genau passiert dieses Mal?
Es ist ja eine sehr unfallträchtige T-Kreuzung an der Stelle. Ja. Nämlich, das ist die 511, die quasi an der Einmündung über den Knöchel liegt. Und da sind jetzt zwei PKWs gegeneinander gekracht. In einem Auto saßen Senioren und in dem anderen Auto war, glaube ich, ein etwas Mitte 40-jähriger Mann. Und das war wieder einer dieser klassischen Abbiegeunfälle. Mhm. Und unglücklicherweise ist an der Stelle das Tempo ja immer noch auf 70 erlaubt. Ja. Kurz später muss man dann Tempo 50 fahren, aber an der Stelle eben noch nicht. Und deswegen geht man eigentlich immer davon aus, dass wenn Unfälle da passieren, dass die wegen der überhöhten Geschwindigkeit plus schlechte Aufmerksamkeit beim Abbiegen passieren. Mhm. Und ja, jetzt hat man wieder so einen Fall, wie so oft, ne?
Ja.
Das heißt dann also, der auf die auf den Zubringer drauf fährt, meistens als Linksabbieger, ne, von über den Knöchel, mhm, unterschätzt die Geschwindigkeit von dem, der ihm da, ja, in die Quere kommt.
Genau, so ist das.
Und es gab ja mal eine Geschwindigkeitsmessung an der Stelle, mhm, vor 2 Jahren. Und da wurde über 3 Monate gemessen und da war jeder Vierte noch schneller als 70. Oh. Das heißt, heftig, kann natürlich, ja, bei solchen Unfällen, die passieren jetzt mutmaßlich, wenn einer da noch nicht mal 70 fährt, was ein bisschen schnell ist, sondern 90 oder 100. Und kurz davor ist ja, man kommt ja von 100, ja, wenn man aus Richtung Recklinghausen kommt. Ja. Und wie das so ist, der eine hält sich dran, der andere nicht, jeder Vierte nicht.
Das ist schon viel.
Ja.
Und man merkt es ja auch, wie oft es dann da doch echt kracht. Also es ist ja ein Unfallschwerpunkt, wie schon gesagt.
Ich fahre da auch alle 2 Tage her übrigens. Ich wohne da um, mhm, die Ecke.
Ja.
Und wenn ich an dieser Kreuzung vorbeifahre, habe ich oft selber schon erlebt, oh, da zieht jetzt einer raus aus der Straße, mhm, über den Knöchel, wo auch manchmal eine etwas längere Schlange nach hinten ist. Das heißt, die Leute werden ungeduldig und, mhm, denken sich, jetzt.
Das schaffe ich noch.
Und genau. Und da habe ich schon mehrfach deutlich bremsen, mhm, müssen. Ne? Und ich fahre an der Stelle garantiert nicht zu schnell. Ich würde das nicht für jeden Straßenmeter innerhalb Hertens sagen, aber da garantiert nicht zu schnell. Und da habe ich besonderes Augenmerk, weil, mhm, ich weiß, das ist einfach gefährlich.
Ja.
Das sagen auch viele Leute, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, dass sie da ein besonderes Augenmerk haben, genau an der Stelle, weil ja die Gefahr bekannt ist. Ja. Aber es gab Kommentare, die gingen sogar dahin, dass die Leute geschrieben haben, muss es erst Tote geben? Mhm. Und die Frage stellen sich natürlich ganz viele schon. Es ist seit Jahren ein, ja, diskutiertes Thema. Zuletzt, glaube ich, letzten Sommer ging das sogar im Ausschuss der Stadt Herten darum, ob man da nicht eventuell mal eine verkehrsberuhigende Maßnahme. Mhm. Ja, da hast du dich doch auch mit beschäftigt, ne, Jochen?
Wir haben auf jeden Fall auch im Podcast schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Da erinnere ich mich auch dran.
Ist eine ganze Weile sogar her, aber es gab auch in letzter Zeit, sagen wir mal, keine krasse Serie von schweren, mhm, Unfällen in kurzer Folge. Deswegen haben wir jetzt nicht mehr drüber diskutiert. Das ist aber so, seit 2023 beobachten wir das so ein bisschen genauer. Und seitdem hat es jetzt, ohne sie abgezählt zu haben, aber mindestens 15, ja, Unfälle mit Verletzten. Und davon die meisten genauso, wie du den letzten Unfall geschildert hast. Es, mhm, biegt einer da ab und kommt genau an der Stelle in den Gegenverkehr.
Ja, ich erinnere mich noch an den Unfall mit dem Linienbus.
Ah, ja.
Das war einer der allerersten Unfälle, über die ich als Volontärin berichtet habe. Und das war auch ein krasses Bild, ja, als man da vor Ort ankam und diesen, ja, Bus und das andere Auto
war
gesehen hat.
War aber eine Kreuzung weiter, ne?
Ah, ja, ja.
Das war da bei dem Fitnessstudio. Also
ja, genau.
Ne, nicht diese T-Kreuzung, sondern die andere. Man ist unterm Strich auch eine T-Kreuzung, aber da ist Tempo 50.
Stimmt.
Und da sind meistens die etwas weniger schweren Unfälle. Ist ja auch klar, wenn ja. weniger Tempo macht, genau. weniger Verletzte.
Ja.
Und an der anderen Kreuzung gibt es eigentlich immer Verletzte.
Ja. Wie sah das jetzt bei dem Unfall aus?
Es gab auch Verletzte, einer war wohl etwas schwerer verletzt, mhm. aber einen genauen Kenntnisstand haben wir dazu nicht. Okay.
Insgesamt 4 Verletzte, ne?
Ja, aber es geht auch gar nicht darum, was jetzt bei diesem einen Unfall passiert ist, sondern es geht ja um das dauernde Prozedere, dass da nichts gemacht ja. wird, dass viel diskutiert wird. Also immer wenn ein kleinerer oder ein größerer Unfall passiert, wird eine Woche lang diskutiert und dann passiert wieder Monate nichts.
Ja.
Und genau das müsste man jetzt mal durchbrechen und sagen, okay, wir handeln da jetzt mal konsequent. Straßen-NRW müsste quasi mal diese verkehrsberuhigende Maßnahme, haben wir gerade gar nicht mehr so im Detail drüber gesprochen, also eventuell eine Ampel installieren, mhm. Tempo 50 vorschreiben oder eventuell auch an der Abbiegespur irgendwas ändern. Und Straßen-NRW müsste das so langsam auch mal auf die Prioritätenliste ganz nach oben stellen. Wie das im Moment, wie die Lage aussieht, versuchen wir gerade in Erfahrung zu bringen. Da sind wir gerade mitten in der mhm. Recherche.
Okay, okay.
Und es ist so, es gibt im Grunde jetzt schon bestehende Vorschläge, was man da machen kann. Ne?
Ja.
Kreisverkehr, wir haben sogar mal unsere Leser abstimmen lassen, was die am liebsten hätten. Die waren für Kreisverkehr in der Mehrheit.
Ja.
Ein Kreisverkehr als eine Möglichkeit ist allerdings, muss man wissen, baulich erstmal am teuersten.
Mhm.
Dann eine Ampel ist deutlich billiger, macht das natürlich auch sicher. Allerdings gab es da viel Befürchtung, im Berufsverkehr ja. wird so eine Ampelkreuzung Stau machen.
Ja.
Da haben dann auch viele gesagt, da fänden sie eigentlich keine gute Lösung. Zumindest Tempo 50 an der Stelle könnte helfen. Und die CDU in Herten hatte auch noch vorgeschlagen, so eine Einfädelungsspur. Das heißt, man ist, wenn man als Linksabbieger von über dem Knöchel da kommt,
mhm.
fährt man nicht direkt in den fließenden Verkehr rein, sondern erst praktisch auf so einen,
ja.
ne, so einen Ruhestreifen, ja. wenn du so willst, wo du sicher ja. bist und muss nicht gleich Vollgas geben und jetzt rein in die Lücke.
Das wäre auch
ne?
keine schlechte Lösung.
Ja, ist ein bisschen kompliziert.
Man, klar.
Man, ob das jeder Autofahrer, weil das gibt es nicht oft,
mhm.
ne? ob das jeder Autofahrer sofort schnallt, weiß man nicht. Das war dann die Kritik daran.
Okay.
Kam auch bei der Abstimmung, war das, glaube ich, Platz 3
okay.
der Lösungen. Die wäre allerdings sehr preiswert herzustellen. Man muss im Grunde nur mit weißer Farbe auf mhm. der Fahrbahn und mit 2 Schildern arbeiten.
Ja.
Tja, was man da jetzt macht, zuständig, da kriegt man ja Zustände, ist Straßen-NRW. Und die können rechtlich ganz sauber sagen, es ist polizeilich festgestellt kein Unfallschwerpunkt.
Ja. Könnten sie, ja.
Wir haben das im Eingang so gesagt. Es ist natürlich für Otto-Normalverbraucher so, in unserem normalen Denken ist das ein Unfallschwerpunkt, weil es da einfach oft kracht.
Ja.
Der gesetzliche Unfallschwerpunkt, der nennt sich Unfallhäufungspunkt, für den braucht man innerhalb eines Kalenderjahres 3 Unfälle, die nach dem gleichen Strickmuster passiert sind.
Okay.
Wenn so ein Unfall nach immer dem gleichen Strickmuster, sagen wir am 1. Januar, am 1. Oktober und dann wieder am 1. Februar stattfinden, ist das kein Unfallschwerpunkt.
Weil's
weil
es
nicht innerhalb eines mhm. Kalenderjahres. Das heißt, dann ist Straßen-NRW auch nicht verpflichtet, irgendwas zu tun. Also Geld auszugeben mhm. und die Zeit ihrer Ingenieure da zu verplanen.
Mhm.
Und die Stadt Herten kann eigentlich an der Stelle nur vorschlagen.
Ja, sind ja nicht zuständig.
Ja.
Aber haben die irgendwie die Möglichkeit, so ein bisschen Druck auf Straßen-NRW auszuüben? Oder?
Ja, vielleicht weniger die Stadtverwaltung und mehr die Politik.
Mhm.
Die Verwaltungen untereinander, was sollen die machen?
Ja, ja.
Da wird auf die Rechtslage verwiesen und dann ist gut. Die können sich natürlich Briefe schreiben. Wäre vielleicht ein Fall für einen Bürgermeister, der ja so eine Scharnierstelle zwischen Verwaltung und Politik ja. ist. Und Parteien können eher Druck machen. Weil die haben natürlich, also wenn so eine SPD sich stark machen würde, gibt ja auch einen SPD-Landtagsabgeordneten. Der SPD-Landtagsabgeordnete kann sozusagen seinem Landesstraßenbauamt auf die Füße treten. Also das würde dann politisch eher funktionieren.
Mhm. Okay.
Ja, man kann als Medien natürlich auch ordentlich Druck aufbauen. Ne?
Klar, natürlich.
Also je öfter man darüber berichtet und je öfter man sagt, bald wird da mal was passieren oder wie der Leser muss da schrieb,
was passieren.
Muss es erst Tote geben?
Ja,
ne?
Ist ja auch eine berechtigte Frage.
Wenn es da Tote geben wird, werden sich alle die Frage gefallen lassen müssen, warum habt ihr nicht gehandelt? Ja. Es ist in den Vorjahren das und das besprochen und diskutiert worden, die Vorschläge sind gemacht worden, warum habt ihr nicht reagiert? Und da werden die sich dann schön umgucken müssen.
Absolut, absolut. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass es da keine Tote geben wird.
Bis auf Weiteres, und das heißt bestimmt noch dieses ganze Jahr und vielleicht auch noch das nächste ganze Jahr, kann man eigentlich davon ausgehen, dass da nichts passieren wird, weil die ganzen Planungsprozesse, wenn entschieden würde, okay, wir machen da was, bis das umgesetzt wird, dauert's. Und das heißt rein praktisch betrachtet, liebe Leute, fahrt an der Stelle einfach super vorsichtig.
Absolut, absolut. So wie du und auch wie die Facebook-Nutzer es geschrieben haben, dass sie da auch ziemlich aufpassen, weil, wie gesagt, eigentlich ist allen die Gefahr an der Stelle bekannt. Ja, wenn ihr nichts mehr zu dem Thema habt. Würde ich zu unserem Werbeblock kommen. Denn alles, über das wir hier sprechen, unsere ganzen Artikel, Bildergalerien, Videos, Livestreams, den Lokalsport und so weiter und so fort, findet ihr auf www.hertener-allgemeine.de und in der HEA Plus App, die gibt es für iOS und Android. Und in den Shownotes findet ihr gerade ein besonderes Angebot, nämlich 6 Monate für nur 1 Euro, nicht 4 Wochen, sondern jetzt mittlerweile 6 Monate. Guckt es euch an, klickt auf den Link in den Shownotes, vielleicht ist es ja was für euch. Wir sagen, es lohnt sich, weil es ist halt wirklich nur 1 Euro für 6 Monate, das ist ein halbes Jahr. Dann suchen unsere Kollegen aus der Logistik weiterhin Taschengeldjäger. Das ist eine Aktion, die richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, die eben ihr Taschengeld aufbessern möchten, indem sie Zeitungen und Anzeigenprospekte austeilen. Da suchen wir für unsere Standorte in Mahl und Herten. Da gibt es auch eine Internetadresse, und zwar www.taschengeldjäger.de, Jäger natürlich mit AE. Da findet ihr alle Informationen und könnt als Eltern oder wenn ihr auch schon älter seid, mal drauf gucken und schauen, ob das was für euch ist. Und unser Werbemarkt sucht weiterhin Telesales Manager. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, was die machen, welche Aufgaben die haben, dann hört einfach ein paar Folgen mal zurück. Da haben wir mit einem Kollegen aus dem Werbemarkt gesprochen und haben da alle wichtigen Informationen geklärt. Die findet ihr auch nochmal auf exploreyourtalents.de/jobs. Und da findet ihr auch ein Bewerbungsformular, wo ihr euch direkt bewerben könnt. Und wer weiß, vielleicht können wir euch ja bald als neue Kollegin oder neuen Kollegen bei uns begrüßen. Wir würden uns sehr freuen. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem ja schon eher traurigen Thema. Es geht um Bestattungen. Für Menschen gibt es viele Arten der Bestattung, aber was macht man eigentlich, wenn das geliebte Haustier verstirbt? In Herten gibt es nun die allererste Tierbestatterin. Joachim, du hast dich mit ihr unterhalten. Wer ist sie und wie ist das dazu gekommen, dass sie Tierbestattungen anbietet?
Jessica Ernst heißt die Dame und ist, weil du sagtest, trauriges Thema, ist eigentlich eine sehr im Leben stehende, fand auch recht resolute junge Frau. Und man hat nicht so das Gefühl, gleich in tiefste Trauer abtauchen zu müssen. Nur ist das so, wenn ein Haustier stirbt, ist das natürlich für die betroffene Familie immer wirklich blöd.
Ja.
Wie sie dazu gekommen ist, ist eigentlich naheliegend. Ihre Mutter ist eine ausgebildete Tierpflegerin und ihr Vater ist Bestatter, also für Menschen. Und sie ist zuerst Bestatterin geworden, bei Götzer angestellt in Herten und hat sich dann irgendwie, sie hat auch selber Haustiere, 3 Stück, und ist dann irgendwie auf die Idee gekommen, das ist auch nicht das erste im Ruhrgebiet
an
Bestattungsinstituten, aber in Herten gab es das eben nicht. Darum ist sie auf die Idee gekommen, weil ihr Tiere so nah sind und Menschen und Tiere, warum nicht Tierbestattung in Herten anbieten? Also relativ einfach naheliegend.
Ja.
Und man muss sagen, die potenzielle Kundschaft ist riesig.
Ja.
Weil wir haben extra nachgeguckt, es gibt 3.960 angemeldete Hunde in Herten.
Hammer.
Und ein paar nicht angemeldete, nehme ich an. Und dann habe ich nachgeguckt, es gibt auch Statistiken darüber, wie viele Katzen, die müssen ja nicht bei der Stadt gemeldet werden, es so in Deutschland gibt. Das sind ungefähr 45% mehr als Hunde.
Boah.
Das heißt, die Kundschaft, die potenzielle für eine Tierbestattung ist riesengroß.
Ja.
jetzt muss man sagen, es gibt ja auch Pferde, Wellensittiche und weiß der Kuckuck was, ja, alles. Ne? Also die Zahl der Haustiere in Herten geht bestimmt Richtung 20.000. Ja,
das kann also, ist gut vorstellbar.
Ja, und ja, es gibt jetzt, das ganze Bestattungswesen in Deutschland ist extrem reguliert.
Mhm.
Für Menschen und für Tiere. Und beides aber unterschiedlich reguliert. Und das ist eine ziemliche Wissenschaft.
Okay.
Ich könnte jetzt entweder meinen 200-Zeiler mal runterbeten, hier, das dauert aber ein paar Minuten, oder ihr fragt einfach was dann.
Genau.
Ja, was gehört denn zum Service der Tierbestattung alles dazu? Was bietet Götzer in dem Bereich sozusagen an?
Im Grunde kannst du, wenn du lustig bist, 25.000 Euro ausgeben für die Bestattung von Bello oder Mieze. Mhm. Und dann kriegst du quasi so ein Komplettpaket, was, was beinhaltet das? Wo fangen wir an? Vielleicht am Ende.
Mhm.
Nach der Kremierung, also der Verbrennung, ja, von wem auch immer, ne, von Wellensittich Beppo oder irgendwem, kannst du die Asche zu einem Diamanten pressen lassen.
Mhm.
Das ist jetzt der teuerste Teil des Angebots, ja, weil die Dinger kosten von, in einem ganz kleinen Format, kommt auch auf die Größe des Haustiers an, 1.000 Euro, also 999, und der teuerste 19.999. Die sehen sehr schön aus, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde das Geld aber nie ausgeben.
Mhm.
Also das ist jetzt praktisch der teuerste Teil des Angebots. Aber es gibt im Grunde Grabplatten, Grabsteine, die sind dann alle so, so ein bisschen, ja, tierisch animiert, also da sind dann so Pfotensymbole drauf, mhm, und es gibt dann auch so Grabstein, wo so eine Schäferhund-Silhouette oben ist, gibt es übrigens für jede Hunderasse, die man sich vorstellen kann. Man merkt daran auch, der Markt ist am Wachsen.
Ja.
Ne? Also es gibt wirklich extrem viele Angebote und die gibt es alle in Herten über Götzer tatsächlich zu buchen. Du kannst dein Tier, wenn du möchtest, unverbrannt im Garten beerdigen im eigenen. Wenn du keinen eigenen Garten hast, kannst du einen Tierfriedhof besuchen. Da gibt es einen in Herne und einen in Dortmund, die auch ein bisschen unterschiedlich sind. Kann man sich natürlich dann zeigen lassen und angucken, beraten, hin und her. Es gibt die Möglichkeit, eine Trauerrednerin zu ordern. Sagen wir mal, es ist ein Hund, den aufbahren zu lassen und vorher auch noch Fell- und Pfotenpflege zu machen. Nicht anders als beim Menschen, der ja auch beim Aufbahren,
genau,
Sagen wir mal, hergerichtet wird, nennt man das. Ne? Also man guckt dann irgendwie, dass die Haare nicht wirr sind und sowas alles. Dabei kann man dann dabei sein, wenn man möchte, oder das nur vom Profi machen lassen, wenn man dabei sein möchte. Und es gibt ein weiteres Haustier, gibt es für das Haustier auch Leckerlis und ein Spielzeug und weiß der Kuckuck. Mhm. Die haben, so wie ich das gesehen habe, an alles gedacht. Von daher, was man da machen kann, davon habe ich jetzt 50% vielleicht erzählt. Also man kann da alles machen. Man kann sogar sein Tier verstreuen. Das ist bei Menschen ja nicht einfach so erlaubt, bei Tieren ja.
Okay.
Weißt du, ob es da eine besondere Entwicklung gab? War das vor 10 Jahren mal anders oder war es schon immer so und das Angebot bestand einfach nicht?
Das hat deutlich zugenommen. Ne? Also das ist ein Trend, der seit, ich weiß nicht hundertprozentig, seit wann es den ersten gibt, aber seit, der Rahmen ist schon ganz gut gewählt. Seit ungefähr 10 Jahren gibt es das und es gibt seit, und eben wachsend, und es gibt in Waltrop ein Tierkrematorium, das ist neu, mit dem arbeitet Götze auch zusammen, das gibt es seit einem Jahr, gut einem Jahr.
Mhm.
Und die haben da ebenfalls auf diesem Markt jetzt einen Fuß in der Tür, wie man so will, wenn man das rein wirtschaftlich sieht, und das ist ein Wachstumsmarkt, ganz eindeutig. Da kann man zum Beispiel auch Pferde kremieren lassen. Mhm. Für so Tierbesitzer ist das ja ein Thema. Erstmal, meistens endet ja das Leben eines Haustiers bei einem Tierarzt. Ne? Also der Hund zum Beispiel ist schwer krank, man sieht das wohl, geht mit dem zum Tierarzt und ahnt schon, ich glaube, Bello, sage ich jetzt mal, schafft das nicht mehr. Und wenn der Tierarzt das bestätigt, kriegt Bello da eine Spritze und schläft ein. Wenn Bello jetzt mehr als 20 Kilo wiegt, was bei den meisten Hunden der Fall ist, fragt der Tierarzt im Anschluss, was jetzt? Was machen wir mit dem Hund? Und man sieht, der ist mehr als 20 Kilo schwer, dann darf man ihn nicht im Garten beerdigen. Der Tierarzt wird einem den Hund auch nicht mitgeben. Und meistens, ja, man muss fast sagen, entsorgt dann der Arzt die sterblichen Überreste. Und das ist sozusagen so eine Situation, in die stößt eben die Tierbestattung ein. Mhm. Ne? Die sagen dann, wir kümmern uns, wenn ihr wollt, um so einen würdevollen Abschied, um, wie gesagt, mit Aufbahrung und allem, was man möchte. Ne? Man kann bei der Kremierung dabei sein oder nicht und so. Und die holen ab, wenn man will und kümmern sich um alles oder aber machen so einen Minimalservice, wo dann eigentlich nur die Kosten der Verbrennung und vielleicht die Kosten der Urne anfallen.
Also Tipps und Hinweise dazu gibt es dann also auch beim Tierarzt?
Naja, natürlich nicht so intensiv. Mhm. Der Tierarzt regelt sozusagen das rechtlich Notwendige, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also für Tipps würde ich, also ich persönlich, ich habe jetzt keinen Werbevertrag mit Götze, aber ich würde da fragen, was ich machen kann und wie teuer das
die
ist.
Die sind ja auch am besten im Thema und können dann einen ja auch am besten beraten.
Na klar. Von daher. Ist jetzt auch nicht so schlimm, an der Stelle Schleichwerbung zu machen, weil es ist das einzige Institut in Herten.
Ja, vielleicht werden wir auch im Kreis gehört.
Ja, dann würde ich zum letzten Thema für heute kommen. Und zwar zu den Waldrittern. Die habe ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Die haben nämlich seit Jahren eine stillstehende Baustelle auf dem Dach. Eine Firma sollte ihnen eigentlich eine Photovoltaikanlage installieren. 114 Module wurden auch angeliefert und bereits installiert. Danach geschah aber nichts mehr. Die Waldritter haben aber bereits die gesamte Summe, ich glaube 50.000, wenn ich es richtig im Kopf habe, überwiesen. Und dann saßen sie da und wussten nicht, wie es weitergeht. Und bereits Mitte Januar hatten wir schon eine gute Neuigkeit oder Nachricht verkünden können. Eine andere Firma bot nämlich jetzt an, die Anlage fachgerecht neu aufzubauen und das auch nur für einen Bruchteil der Summe. Und die Arbeiten haben jetzt die Woche gestartet, Harald. Wie ist jetzt da Stand der Dinge? Wie sehen die Arbeiten gerade aus?
Ja, ich bin den Waldrittern quasi aufs Dach gestiegen am Dienstag zusammen mit meinem Kollegen André Pritzebel. Wir haben ein kleines Video da auch gedreht bei 2 Grad Biber. Aber die Sonne hat geschienen, passte genau zum Thema Photovoltaik und von daher war es ein ganz angenehmer Termin, auch ein angenehmes Gespräch. Und zwar konnten viele Komponenten der alten Anlage wieder verwendet werden von der neuen Firma aus Castrop-Rauxel und wir haben zum Beispiel 82 der Solarmodule wieder also benutzt und mit aufgebaut, die anschließend dann auch verkabelt werden. Und der alte Wechselrichter, den die Waldritter auch schon bezahlt hatten, der kann auch verwendet werden.
Sehr gut.
Sodass die am Ende nur noch auf eine neue Kostensumme von 18.000 Euro kommen. Alternativangebote, um nochmal die Anlage aufzufrischen, die lagen wieder bei 50.000 Euro für die Waldritter. Mhm. Deswegen konnten sie das Thema in den letzten Jahren auch komplett vergessen.
Klar.
Was beheizen die denn damit oder versorgen damit, muss man ja sagen, mit Strom?
Ja, die haben ein komplettes Haus da, in denen auch Schulungen stattfinden, aber auch Tagungen. Im Prinzip kann das angemietet werden von Gruppen, von Schülergruppen auch. Und das ganze Haus besteht quasi daraus, dass da auch Leute zu ganzen Wochenenden, mehreren Tagen sich aufhalten können mit Essensangebot und inklusive allem drum und dran. Und das kostet dann natürlich Strom für die Versorgung.
Klar.
Und wenn man das dann natürlich quasi autark anbieten kann, weil man die Anlage auf dem Dach hat, spart man damit immens. Und der Diplom-Ingenieur, der das jetzt neu installiert hat, der sagte, die kommen im Sommer auf eine Autarkie von 70%. Das heißt, 70% des verbrauchten Stroms können sie dann über die Anlage nutzen. Und wenn ganz doll die Sonne scheint, können sie sogar auch noch eine Einspeisevergütung erwarten. Also von daher lohnt sich das schon richtig. Ne?
Absolut.
Das ist eine gute Alternative für Leute, die einen hohen Stromverbrauch haben, sage ich mal.
Ja.
Und der erste Versuch schlug, glaube ich, fehl, weil die Firma Insolvenz angemeldet hatte. Ne? War das der Grund?
Ja, dann weiß im Nachhinein immer noch nicht genau, warum das so passiert ist. Letztendlich fiel aber auf, dass diese Firma, die übrigens auch aus Castrop-Rauxel kam, auch mehrere Kunden hatte, die ähnliche Fälle von Unregelmäßigkeiten berichteten. Man konnte aber in keine Fälle nachweisen, dass es tatsächlich irgendwie in irgendeiner Form Betrug gegeben haben sollte, weil ja immer Teile der Arbeit verrichtet worden sind.
Tja, Teile. Super.
Ja, im Prinzip bestand der Anteil der Arbeit darin, dass die quasi die 114 Solarmodule auf dem Dach installiert hatten. Die haben den Wechselrichter aufgebaut. Was dann nachher fehlte, war der technische Abschluss. Also auch diesmal ist es jetzt so, wir waren ja dabei, reine Montagearbeit ist am Dienstag erfolgt oder Montag, Dienstag an zwei Tagen. Und danach kommt dann nochmal der Elektroinstallateur und schließt die Solarmodule quasi an den Wechselrichter an und an den Stromkreislauf. Und wenn dann letztendlich die Stadtwerke nach einigen Wochen dann noch den Zähler gewechselt haben, dann kann das Ganze an Netz gehen. Und ich denke, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass genau dieser zweite Teil der Arbeit dann eben nicht gemacht worden ist. Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil der Wechselrichter gar nicht zu der Größe der Anlage passte. Mhm. Deswegen haben die neuen Installateure jetzt die Anlage von 114 Module auf 82 reduziert, okay, damit das auf eine geringere Gesamtleistung kommt, okay, der Wechselrichter ausreicht.
Mhm. Ja, sonst so habe ich das verstanden. Geworden, ne?
Und ich hoffe, die Hörer haben das jetzt auch so einigermaßen verstanden.
Definitiv.
Um das nicht so kompliziert zu erklären.
Ja.
Ja, und dadurch ist es natürlich auch kostengünstig gehalten worden. Und die Waldritter haben, die ehrenamtlichen Helfer von denen, haben Eigenleistung gebracht.
Ja, das wollte ich auch noch drauf hinaus. Was haben sie denn gemacht?
Ja, die haben die Anlage nämlich mit Schweiß und Tränen selbst abgebaut. Mechanische Arbeit war das ja nur. Die mussten nur Schrauben lösen und die schweren Module dann von A nach B schleppen und feinsäuberlich übereinander stapeln. Ja, und dann lagen die da am Dienstag und konnten quasi neu verwertet werden von der neuen Firma, die sie gefunden haben. Genau, alles nachzulesen übrigens in dieser Woche in unserer Zeitung und im Internet.
Und in der HR-Plus-App.
Genau, und wir haben ja auch ein schönes, langes Video dazu gedreht.
Auch sehr empfehlenswert, kann man sich auch bei uns auf der Webseite und natürlich auch in der HR-Plus-App angucken. Ja, wenn ihr zu dem Thema nichts habt, würde ich zu den Wochenendtipps kommen.
Okay, was gibt's am Wochenende?
Ja, ich habe mir wie immer drei Themen erstmal stellvertretend ausgesucht. Alle anderen findet ihr natürlich auch auf www.hertner-allgemeine.de und in unserer App. Ja, am Samstag gibt's in der Schwarzkaue eine Schlager- und Mallorca-Party. Also für alle, die auf Schlagerlieder oder halt Malle-Hits stehen, ist das auf alle Fälle was. Das geht um 21 Uhr am Samstag los. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Dann ist am Sonntag eine besondere Auftaktveranstaltung und zwar vom Leseförderprojekt Herten liest besonders. Die ist Sonntag von 11 bis 13 Uhr an der Haltestelle 75 an der Bahnhofstraße. Und das ganze Projekt soll dazu dienen, Kinder, Familien und junge Menschen an ungewöhnlichen und vor allem auch wechselnden Orten für Literatur zu begeistern. Der Eintritt ist frei, es ist auch keine Anmeldung erforderlich, da kann man einfach hingehen und sich für Literatur begeistern lassen. Und ebenfalls am Sonntag ist noch eine Hochzeitsmesse in der Katze im Busch von 10 bis 18 Uhr. Die nennt sich Miau und Wow, finde ich immer noch ein sehr geiler Name. Da sind 20 Aussteller, die eben alles anbieten rund um Trauung und Hochzeitsfieber, also für zukünftige Brautpaare auf alle Fälle empfehlenswert. Der Eintritt kostet 5 Euro und Tickets gibt es eben online auf der Seite von Katze im Busch. Genau, das sind drei Tipps, alle anderen, wie gesagt, bei uns im Internet und in der App. Und damit entlassen wir euch ins Wochenende. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Noch einmal der Hinweis, unsere E-Mail-Adresse lautet haredaktion@medienhaus-bauer.de. Da könnt ihr uns Hinweise, Ankündigungen, Artikelvorschläge und so weiter und so fort hinschicken. Ihr findet uns auch auf den sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Auch da könnt ihr uns erreichen. Und wenn ihr als Zuhörer noch ein Abo auf unserer Webseite dalassen würdet, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Dann sage ich danke, Harald.
Bitte sehr und ich danke auch.
Danke, Joachim.
Gerne.
Und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Ciao.